Sie, Herr Bundeskanzler, sind ein Versager. Halten Sie einfach die Klappe und lassen Sie die Leute arbeiten und hören Sie auf, Sie beim Arbeiten zu stören mit Ihrem ganzen Scheiß. Wenn Sie sich zurückziehen würden als Politiker, als Regierung aus unserem Leben und endlich mal den Staat kleiner machen würden, dann würde es funktionieren. Schauen Sie sich doch die ganzen Beispiele erfolgreicher Reformen an. Überall, wo Reformen erfolgreich waren, hat der Staat sich zurückgezogen und ist kleiner geworden. Dann ist die Wirtschaft gewachsen, die Produktivität gestiegen, es ging den Leuten besser. Ihre Reformen machen den Staat fetter und dicker und breiter und noch zudringlicher, aufdringlicher und übergriffiger. Wie soll denn das funktionieren, wenn Sie das Gegenteil machen und dann Reformstempel draufschneiden und dann sagen, ihr nörgelt ja alle nur rum. Ja, wir nörgeln rum, weil Sie Scheiße bauen.
Schlecht über die Deutschen. Von denen sind viele beleidigt von verschiedenen Bemerkungen. Sie haben etwa den Arbeitnehmern relativ pauschal unterstellt, dass sie nicht genug arbeiten. Sie verlangen Krankschreibungen ab dem ersten Tag. Das unterstellt den Menschen, dass sie krank feiern. Sie haben mit der Bemerkung zum Stadtbild sehr viele Menschen mit migrantischem Hintergrund verstört. Das gehört ja auch zur Wahrheit.
Und es gehört zur Wahrheit dazu, Frau Zimmermann, dass viele Menschen in Deutschland gesagt haben, genau so ist es, wie der Friedrich Merz das da gesagt hat. Nur die kommen in ihrer Berichterstattung kaum vor. Nein, sie zeigen immer nur diejenigen, die Kritik an mir äußern. Sie zeigen selten diejenigen, die mal sagen, es ist genau so. Das war mit den kleinen Paschas schon vor vielen Jahren so. Sie zeigen immer diejenigen, die es kritisieren. Ist ihr gutes Recht, das zu tun, aber es ist mein gutes Recht, so mal zu sagen, ich bekomme sehr viel Zustimmung in der Bevölkerung für das, was ich zu diesen Sachverhalten sage. Und ich habe nie jemandem persönliche Faulheit unterstellt. Ich habe nur gesagt, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland im Augenblick zu niedrig ist. Die Schweizer arbeiten 200 Stunden mehr als die Deutschen. Das ist doch nicht Faulheit, die ich jemandem persönlich unterstelle, sondern ich sage, unsere Produktivität ist zu gering, unsere wirtschaftliche Leistung ist zu gering und da müssen wir etwas dran tun. Und wenn wir uns diesen Sozialstaat weiter leisten wollen, dann müssen wir für diesen Sozialstaat gemeinsam arbeiten. Nörgelei, diese ewige Nölerei, dieses Schlechtreden, dieses Kaputtreden unseres Landes. Ich bin's einfach leid. Wir haben in Deutschland so viele Chancen, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir sehen eine Zahl von Unternehmensgründungen durch junge Menschen in nie gekannter Zahl. Schon im ersten Halbjahr 2026 sind fast so viele neue Unternehmen gegründet worden wie im Jahr 2025 und das war schon ein Rekordjahr in Deutschland. Ich bin es einfach leid, dass nur schlecht geredet wird über Deutschland.
Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema des Tages. Der Aufreger Candace Bunzler, Reichswackel Elvis, Lügenfritz Merz. Ja, habe ich alles zusammengefasst, was in Beleidigungen gerade auf meinem Tisch liegt. Hat sich also beklagt, dass wir Nörgler seien, dass wir irgendwie immer alles schlecht reden und dass er es uns nicht recht machen kann. Das sowieso, weil er ist ja sowieso der beste Bundeskanzler aller Zeiten, jedenfalls wenn es nach Friedrich Merz geht. Das Problem ist, er ist der beste Bundeskanzler, den die Ukraine je hatte und BlackRock je hatte, aber nicht Deutschland je hatte. Das ist ein kleiner Unterschied, Herr Bundeskanzler. Und wenn ich so Ihre Litanei mir anhöre, also seit 10 Jahren ist die Produktivität nicht gewachsen, dann frage ich mich doch, warum ist sie nicht gewachsen? Das kann ich Ihnen genau erklären. Da gibt es Statistiken drüber. Die können Sie auch nachschauen. Fragen Sie mal bei Ihren Freunden an, bei einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Aber gehen Sie nicht zum Fratscher. Ja, da wird nur rumgefratschert. Fratschers Flatulenzen, da müssen sich die Nase zuhalten. Das halten noch nicht mal Sie aus. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Also, die Sache ist die. Die Produktivität, die steigt nicht in Deutschland, weil der Staatssektor immer größer wird. Und wenn der Staatssektor immer größer wird, dann kann das Produktivitätswachstum nicht stattfinden, weil der Staat keine Produktivitätssteigerung erzielt. Er macht es einfach nicht, denn er ist kein Unternehmen. Der Staat konsumiert nur Geld, er schafft keine Werte. Also kann auch die Produktivität nicht steigen. Und wenn der Staatsanteil wächst, dann überkompensiert es mittlerweile das noch kleine Produktivitätswachstum in der Wirtschaft. Und warum ist das Produktivitätswachstum in der freien Wirtschaft so klein, Herr Bundeskanzler? Ich kann es Ihnen erklären. Wegen Überbürokratisierung, wegen Fehlsteuerung der Investitionen in Schwachsinnsinvestitionen durch ESG, durch Bürokratie, durch die EU und durch Leute wie Sie. Sie steuern den ganzen Müll in Windrädchen, Solarplättchen, Wärmepumpen und lauter so ein Schwachsinn, den kein Mensch braucht, den kein Mensch will. Dann haben Sie dafür gesorgt, dass Energie unbezahlbar wird. Und Produktivität, lieber Herr Bundeskanzler, braucht nun mal Energie. Und da es Ihnen widerstrebt, billige Energie von dem zu kaufen, der Sie uns seit 5 Jahren anbietet, nämlich Russland, obwohl wir Verträge mit ihm haben, wird die Energie in Deutschland weiterhin unbezahlbar sein. Zumal Sie ja Ihr Wahlversprechen, die Atomkraftwerke wieder anzuschalten, auch gebrochen haben und stattdessen haben Sie sie in die Luft gesprengt. Buchstäblich. Und sie haben zugelassen, dass in Hamburg diese Schwachköpfe von der rot-grünen Regierung ein praktisch neues Kohlekraftwerk in die Luft sprengen, was billige Energie hätte erzeugen können und dergleichen Dinge mehr. Also da kommt kein Produktivitätswachstum raus. Und es kommt auch kein Produktivitätswachstum raus, weil die Leute, die noch ganz bei Trost sind, Herr Kanzler, das Land verlassen. Und wir haben auch keine Rekordneugründungen. Wir haben vielleicht rekordneue Ich-AGs, die irgendwie sich beim Arbeits- und Sozialamt oder sonst wie das Ding jetzt heißt, anmelden, damit sie irgendwie noch ein zusätzliches Stütze kriegen oder sowas. Wir haben keine Rekorde bei Neugründungen, schon gar nicht bei Ventures, schon gar nicht bei Technologie oder sonst was. Jeder, der das kann und nicht Genderwissenschaften oder so einen Scheiß studiert hat, subventioniert von ihrer Regierung, der geht ins Ausland, in die Schweiz, ins Crypto Valley nach Zug, nach Kalifornien, na mittlerweile nach Texas, weil Kalifornien von genau so einem Vollidioten regiert wird wie Deutschland, und nach Israel oder sonst wohin, wo Technologie gemacht wird, und zwar wo die Rahmenbedingungen stimmen, nicht hier in diesem Land. Und wenn Sie das als Nörgelei empfinden, dass man Ihnen die Wahrheit sagt, Herr Bundeskanzler, dann würde ich mal sagen, dann sind Sie sowieso im falschen Job. Aber ich meine, wir sind uns eh einig darüber, dass Sie im falschen Job sind. Ja, Sie sollten weiterhin, grüß Gott, August bei BlackRock sein. Da können Sie keinen großen Schaden anrichten. Wenn Sie dort angestellt sind, dann weiß es wenigstens jeder, dass Sie dort angestellt sind. Wenn Sie da nur, grüß Gott, August sind, das, was Sie früher auch mal gewesen sind dort, dann ist es das. Da können Sie keinen Schaden anrichten. Sie, Herr Bundeskanzler, und Ihre Politik, Ihre ständigen Steuererhöhungen, Ihre ständiges Mehr an Bürokratie, Ihre Weigerung, richtige Reformen zu machen, Ihre ständigen Erhöhungen von Belastungen der Bürger und Abzapfen von Geld aus allem, was Leistung bringt, das ist der Grund dafür, dass es Deutschland so schlecht geht. Und deswegen nörgeln die Leute. Die nörgeln, stellen sich das mal vor, die regen sich auf über ihre Scheiß-Performance. Sie sind der Typ, der bei der WM in der Erstrunde ausscheidet und sich dann drüber beschwert, dass alle nörgeln würden. Ja, deswegen haben Sie ja auch unseren Versagern, die ganz früh ausgeschieden sind, gratuliert zu ihrer Fehlleistung. Weil Sie nämlich Leistung und Fehlleistung nicht voneinander unterscheiden können, Herr Bundeskanzler. Habe ich mich jetzt klar ausgedrückt? Ich glaube, dass der gar nicht mehr aufhören kann zu lügen. Der hat sich in eine Scheinwelt selbst reingelogen. Der lebt in einer Scheinwelt. Das ist eine psychologische Störung, glaube ich. Mittlerweile ist das eine psychologische Störung bei dem Mann. Aber es ist natürlich auch so, dass man ihm jetzt mal ein paar ganz einfache Rechnungen aufmachen kann. Also ich fange mal an, Herr Bundeskanzler, mit der Erklärung, was ist eigentlich Produktivität? Ne? Produktivität. Produktivität ist das, was rauskommt im Verhältnis zu dem, was man reinsteckt. Also das Verhältnis von Arbeit zu Output, das ist Produktivität. Umso mehr rauskommt bei gleicher Arbeit, umso höher ist die Produktivität. Haben Sie das verstanden? Können Sie mir folgen, Herr Bundeskanzler? Okay. Jetzt 200 Stunden mehr zu arbeiten, erhöht zwar den Output, aber bei gegebenen Produktionsbedingungen nicht die Produktivität. Es ist also ein Blödsinn zu glauben, dass wenn ich 200 Stunden mehr arbeite, dass dann die Produktivität steigt. Der Output steigt, aber die Produktivität tut's nicht. Und das Problem, Herr Bundeskanzler, ist, dass Sie bei der schlechten Produktivitätslage in Deutschland die Leute eben nicht mehr motivieren können, mehr zu arbeiten, weil das Mehr, was rauskommt, in keinem Verhältnis zu dem Mehr an Arbeit steht. Im Gegenteil, wenn ich immer mehr Arbeit reinstecken muss in einem Land, in dem Produktivität systematisch zerstört wird, dann fällt die Produktivität nicht dadurch allein, dass sie zerstört wird durch Steuern, durch Bürokratie, durch Fehlanreize und durch Fehlsteuerung der Allokation von Ressourcen, sondern sie fällt auch noch dadurch, dass mehr Arbeit reingesteckt wird in ein gegebenes System. Die Grenzproduktivität nimmt ab, Herr Bundeskanzler. Das können Sie sich mal, gehen Sie mal ins erste Semester Ökonomie, dann finden Sie vielleicht raus, was Grenzproduktivität der Arbeit ist. Das heißt also, die 200 Stunden haben mit Produktivität gar nichts zu tun. Natürlich würde ein bisschen mehr rauskommen, wenn Sie den Leuten mehr Arbeit abpressen. Aber die Leute wollen sich nicht mehr Arbeit abpressen lassen, weil sie genau wissen, dass das Mehr an Arbeit, was sie leisten, sofort weggesteuert wird und dass sie es in die Ukraine verschenken oder an unsere neuen noch nicht Mitbürger, die sie zu Millionen ins Land holen und geholt haben. Ja, niemand, der bei Verstand ist, will sich auf Dauer zum Narren und zum Sklaven machen, wenn er weiß, dass die Mehrarbeit doch dazu führt, dass man es ihm nur wegnimmt und dass sie jetzt schon über die nächste Steuererhöhung diskutieren. Sie reden ja jetzt schon drüber, dass sie 2027/28 die Mehrwertsteuer von 19% auf 22% erhöhen wollen, weil es ja hinten und vorne nicht reicht, weil sie an Verschwendungssucht leiden, weil sie von Konferenz zu Konferenz reisen auf der ganzen Welt und den großzügigen Big Spender geben. Hier eine Milliarde, da eine halbe Milliarde, dort 10 Milliarden, da mal 50 oder 90 Milliarden für die Ukraine. Ja, jetzt kam eine ihrer Ministerinnen her und sagte, no, wir müssten eigentlich für die Ukraine-Hilfen auch so eine Art Sondervermögen auflegen und die Schuldenbremse dafür auch abschaffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da glauben Sie, dass die Leute für Drohnen arbeiten wollten? Ist Ihnen eine Drohne auf den Kopf gefallen oder was, dass Sie das glauben? Ja, also Produktivität erstmal von der Definition, Herr Bundeskanzler, ist Verhältnis von reingesteckter Arbeit zu Output. Und solange Sie das nicht kapieren, halten Sie den Leuten nicht vor, dass sie zu wenig arbeiten. Vielleicht setzen Sie sich mal auf Ihren Hintern und lernen erstmal, was Produktivität von der Definition her ist, bevor Sie den Leuten besserwisserisch da auf diese Weise kommen. So, und jetzt zum Zweiten. Ob ein Land arm oder reich ist, hängt nicht allein davon ab, wie viel gearbeitet wird. Umso höher die Produktivität nämlich ist, umso mehr kann man sich leisten, nicht so viel zu arbeiten. Das ist übrigens der Sinn von Produktivitätssteigerung, dass die Leute freier sind in ihrer Auswahl zwischen Arbeit und Freizeit. Das hat sich im Lauf der 200 Jahre industrieller Revolution halt auch so ergeben. Früher haben die Leute 80 Stunden gearbeitet, heute arbeiten sie noch 40, trotzdem geht es ihnen besser. Das liegt daran, dass die Produktivität gestiegen ist. Die Produktivität würde jetzt nicht steigen, wenn die Leute wieder 80 Stunden arbeiten. Hat damit nichts zu tun. Überhaupt nichts, gar nichts, Herr Bundeskanzler. Und jetzt gehen Sie also her und machen ihr Mimimimimimimimimi. Ja, sie machen ihr Mimimimi, weil sie sagen, wir würden rumnörgeln. Ja, das ist doch ganz einfach. Übrigens, und nochmal zum Thema Produktivität, bevor ich es vergesse. 2015 haben sich Leute wie Sie, über die Griechen beschwert. Die würden nicht arbeiten, die würden zu wenig arbeiten. Ja, ich weiß es noch, in der CDU war das ein ganz großes Thema. Ja, das ist ihre Partei. Die Griechen würden nicht hart genug arbeiten. Dabei haben damals die Griechen, denen es viel schlechter ging als den Deutschen, sehr viel mehr Arbeitsstunden pro Jahr gehabt als die Deutschen. Und zwar, die Differenz war mehr als 200. Ich erinnere mich daran, ich war nämlich damals in Griechenland als Berater unterwegs. Und trotzdem ist es den Griechen viel schlechter gegangen. Warum ist es ihnen schlechter gegangen? Weil das Land korrupt war, weil die Politiker das Geld abgegriffen haben, weil die Oligarchen das Geld abgegriffen haben, weil die Steuern zu hoch waren, die Abgaben zu hoch waren, weil der Staat sich in die Wirtschaft eingemischt hat und dadurch die Produktivität zerstört hat. Wenn Sie also nicht kapieren, welche Hebel umzulegen sind, um die Produktivität eines Landes zu erhöhen, dann weiß ich nicht, was Sie in diesem Job machen. Und wenn Sie es nicht selber wissen, dann holen Sie sich endlich mal Berater, die Sie Ihnen erklären können. Aber rufen Sie nicht mich an. Ich bin nicht bereit, so ein Reichswackel-Elvis wie Sie vor dem Untergang zu retten. Ja, das können Sie vergessen. Also gehen Sie her und rufen Sie irgendeinen Ihrer Professoren an, die noch nicht völlig verblödet sind. Da gibt's noch welche in Deutschland, auch wenn Ihre Bildungspolitik und die Ihres Vorgängers und Ihrer Vorgängerin versucht hat, das zu erreichen. Ein paar gibt's noch. Oder rufen Sie ein paar pensionierte Professoren an. Vielleicht ist der Herr Sinn bereit, das zu machen. Der kann Ihnen auch erklären, was Produktivität ist und was Sie tun müssten. Aber auf den wollen Sie ja nicht hören. Und zwar, weil sensibelchen Antifantilasi nämlich sonst ausflippt. Weil Sie sich in seine babylonische Gefangenschaft begeben haben. Sie mimimi. Ja, da haben Sie sich hinbegeben. Und deswegen wird es nichts. Also, Entschuldigung, halten Sie einfach die Klappe und lassen Sie die Leute arbeiten. Und hören Sie auf, Sie beim Arbeiten zu stören mit Ihrem ganzen Scheiß. Wenn Sie sich zurückziehen würden als Politiker, als Regierung aus unserem Leben und endlich mal den Staat kleiner machen würden, dann wird's funktionieren. Schauen Sie sich doch die ganzen Beispiele erfolgreicher Reformen an. Überall, wo Reformen erfolgreich waren, hat der Staat sich zurückgezogen und ist kleiner geworden. Dann ist die Wirtschaft gewachsen, die Produktivität gestiegen, es ging den Leuten besser. Ihre Reformen machen den Staat fetter und dicker und breiter und noch zudringlicher, aufdringlicher und übergriffiger. Wie soll denn das funktionieren, wenn Sie das Gegenteil machen und dann Reformstempel draufschneiden, ja, und dann sagen, ihr nörgelt ja alle nur rum. Ja, wir nörgeln rum, weil Sie Scheiße bauen. Also ja. Es ist zunächst mal so, dass man zwei Dinge dabei beleuchten muss. Ich fange mit den Startups an. Die meisten Startups, die in Deutschland entstehen, sind gar keine richtigen Startups, sondern das sind, wie soll ich mich ausdrücken, Förder- und Abgreifveranstaltungen. Diese Leute haben keine besondere Geschäftsidee, die irgendwie zu was führen würde. Wenn es anders wäre, dann würden in Deutschland die Googles und die Apples entstehen und die Amazons und die Nvidias und ich weiß nicht was alles. Das tun sie aber nicht. Leute, ist es euch vielleicht mal aufgefallen, dass aus Deutschland praktisch so gut wie kein vernünftiges Startup kommt, ja, was irgendwie dann mal Multimilliardenwert schafft? Das passiert einfach nicht. Die Leute, die das können, gehen raus aus Deutschland. Die in Deutschland da sowas gründen, sind in den allermeisten Fällen Leute, die zuallererst mal gelernt haben, wie man ein Förderformular bei der KfW ausfüllt. Und bei der KfW werden dann Preise verliehen für das beste Businesskonzept, was eingereicht worden ist, was irgendwelche Bürokraten als bestes Businesskonzept eingestuft und dann mit unserem Steuergeld gefördert haben. Das sind keine Unternehmer. Das sind Fördermitteloptimierer. Ja, das ist mal das Erste. Also da kann, und wenn dann tatsächlich mal einer Erfolg hat, by the way, wenn einer tatsächlich eine Geschäftsidee hat, die dann fliegt, dann geht er ins Ausland. Also, Entschuldigung, du und ich haben das doch auch gemacht. Wir haben ein Startup gemacht, was ein Online-Handel letzten Endes ist. Im Grunde genommen, wenn du dir unser Businessmodell anschaust, ein Technologie-Startup weitestgehend, auch wenn Gold draufsteht. Es ist ein Technologie-Startup. Und wo sind wir hingegangen? Raus aus Deutschland. Ja? Und es ist erfolgreich, darf ich an der Stelle anmerken. So, und das Zweite ist, die anderen Gründungen, die da so zurzeit passieren. Der allergrößte Teil davon, der kommt dadurch zustande, dass die Industrie massenweise Leute entlässt. Ja, und oder dass die Industrie sagt, diese Abteilung, die brauche ich nicht mehr, die mache ich zu. Dann macht sich die Abteilung selbstständig und versucht sich als Zulieferer neu zu etablieren. Oder ein Ingenieur wird entlassen oder jemand aus der Entwicklung wird entlassen, weil auch das in Deutschland nicht mehr fliegt. Und bevor er dann auswandert, weil er da vielleicht aus familiären Gründen dran gehindert ist, sagt er, okay, ich probiere mich jetzt als Berater selbstständig zu machen, mache irgendwie ein Startup, versuche irgendwas, damit ich hier wieder auf die Füße falle. Das sind zum allergrößten Teil Zwangsneugründungen. Neugründungen, die dadurch kommen, dass Tausende, ja Hunderttausende von Leuten in der Industrie entlassen werden. VW allein entlässt 120.000 Leute. Es wäre mal interessant zu fragen, wie viele von denen jetzt Neugründungen machen, um irgendwie über Wasser zu bleiben. Ja, oder die ausgelagert werden und dann in Beschäftigungsgesellschaften ausgelagert werden, wo sie dann noch arbeiten dürfen, vielleicht so auf Zeit, zur Hälfte der Zeit, zur Hälfte der Bezahlung, ja, aber letzten Endes nicht mehr Angestellte sind, damit sie sich mit wenigstens einem Teileinkommen über Wasser halten können. Solche Startups, solche Neugründungen, die sehen wir in Deutschland en masse. Das ist die Masse, die dem Kanzler irgendwie die Laune aufbessert. Das ist aber nicht das, was Deutschland voranbringt. Deutschland würde vorankommen, wenn endlich Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass hier richtige Startups zum Zuge kommen und dass hier in Deutschland irgendein KI-Startup, irgendeins, Erfolg haben könnte. Da habe ich meine begründeten Zweifel dran, Freunde. Und ich sage euch auch, warum. KI braucht Energie. Alleine das, was im Jahr 2026 in Amerika an neuen KI-Rechenzentren entsteht, braucht den Strom, hat einen Strombedarf, der ungefähr der Lieferung von 30 großen 1200 Megawatt Atomkraftwerken entspricht. 30 Atomkraftwerke für das, was dieses Jahr neu gebaut wird an KI-Rechenzentren in den Vereinigten Staaten. In China übrigens das Gleiche. In ganz Europa findet deswegen nichts statt. Die Investitionen in Amerika in KI im Jahr 2026 betragen ca. 400 Milliarden. Wer unser Newsletter liest, der weiß es. Da ist die Zahl neulich mal sauber aufgearbeitet worden. Übrigens mit Hilfe von KI habe ich das recherchiert. Und in Deutschland 3 Milliarden. Davon der größte Teil irgendwelche steuerfinanzierten, subventionierten Projekte der Großindustrie, aber keine Start-ups. Also Leute, dass hier irgendwie was passiert mit KI und Startups und dass wir da irgendwie demnächst hier auch Roboter auf der Straße rumtanzen haben, wie seinerzeit das Krankenhauspersonal während Covid, ja, das könnt ihr komplett vergessen und das kann auch der Kanzler vergessen. Ja, der erzählt euch wieder mal einen mikroskopisch kleinen Ausschnitt, den er so lange vergrößert hat, bis er so aussieht, als würde sich was rühren. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich habe einen Zoo zu Hause und dann stelle ich ein Mikroskop auf den Tisch und mache die Vergrößerung so lange, bis ich auf irgendwelche Mikroben treffe, die auf dem Tisch rumkrabbeln. Ja, das ist ungefähr das, was der Kanzler da macht. Also, Herr Bundeskanzler, verarschen können wir uns selber. Ja, da können Sie sollten endlich mal Ihren Job ernst nehmen. Wie wäre es denn, wenn Sie mal hergehen und selber drüber nachdenken, wie man Mittel freisetzen könnte für Startups? Und bitte, bitte nehmen Sie keine Fördermittel. Wissen Sie warum? Weil nämlich Fördermittel nur dazu führen, dass nicht echte Startups neu gegründet werden, sondern dass man den erfolgreichen Unternehmen, die diese Fördermittel als Steuer vorher an sie bezahlt haben, das Geld wegnimmt und es dann an unerfolgreiche Unternehmen gibt. Das ist das, was die Politik macht. Die nimmt das Geld von erfolgreichen Unternehmen, denn sonst würden die ja keine Steuern zahlen, weil sie sonst keine Gewinne machen würden, und geben es an Unternehmen, die Politiker für erfolgreich halten, was sie in der Regel nicht sind, weil alles, was Politiker für erfolgreich halten, ist ideologisch verbrämt und lackiert. Politiker halten auch Windrädchen für ein erfolgreiches Business-Konzept, halten auch Solarplätzchen in Deutschland für ein erfolgreiches Business-Konzept, halten Wärmepumpen für ein erfolgreiches Business-Konzept, haben früher keine Ahnung, was alles für erfolgreiche Business-Konzepte gehalten, was alles in die Binsen gegangen ist. Schauen Sie sich mal die Subventionsberichte der letzten 20 Jahre an und fragen, was davon noch übrig ist. Alles für die Katz, alles Schall und Rauch. Nichts davon hat zu irgendwas geführt, was unser Land reicher gemacht hätte. Also Subventionen und Fördermittel nehmen Geld von erfolgreichen Unternehmen und geben es an solche Unternehmen, die die Politiker für vielleicht irgendwann erfolgreich halten. Das ist das, was da passiert. Warum lassen wir eigentlich nicht die erfolgreichen Unternehmen, die schon bewiesen haben, dass sie Innovationen können, ihre Steuermittel behalten? Dann würde auch die Produktivität wachsen, weil dann das Geld nämlich bei den Leuten wäre, die schon bewiesen haben, dass sie neue Dinge erfinden und bauen können, die die Produktivität steigern. Stellt euch das mal vor, so einfach wäre das. Wir müssen nur die Politiker von unserem Geld fernhalten, dann steigt die Produktivität. Das ist so. Das ist natürlich für den Kanzler zu hoch. Und wenn es nicht zu hoch für ihn ist, dann weiß er, dass er Sensibelchen Antifandilasi nicht beibringen kann und Baumschulbabsi gleich gar nicht und Schubsi-Hupsi-Justizministerin auch nicht. Ja, die sind alle zu, ja, die haben zu viel Großbuntistan-Flaggen geguckt. Ja, denen dreht sich schon alles vor Großbuntistan-Flaggen. Die sind nicht mehr zum Geradeausdenken in der Lage. Die wissen ja alle noch nicht mal mehr, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Wie sollen sie dann wissen, wie sie ja die Produktivität in Deutschland als Regierung steigern könnten, indem sie sich einfach zurückziehen? Nein, das wird nicht passieren. Also dieser Kanzler wird es nicht schaffen. Und wenn der nochmal kommt, ja, und erzählt uns, dass das Nörgelei sei, dann kann ich ihm eins sagen: Herr Bundeskanzler, das ist uns scheißegal, ob Sie das Nörgelei nennen und ob Sie sich darüber beklagen und ob Sie jetzt in Tränen ausbrechen in irgendeinem Fernsehstudio von Ihrem Staatsrundfunk. Das ist uns wurscht. Wir werden da nicht aufhören, damit den Finger in die Wunde zu legen. Irgendwann werden Sie dann abgewirtschaftet haben, weil Sie können es nicht. Sie werden das Land an die Wand fahren. Ja, ich setze mich dann in der Schweiz an die Grenze mit einer Tüte Popcorn und schaue mir das von hier aus an. Und meine Damen und Herren, wenn Sie spekulativ irgendwie investieren wollen, da habe ich eine Empfehlung für Sie. Gehen Sie long auf Mais. Aus Mais wird Popcorn gemacht. Ich habe früher mal in Deutschland fröhliche Menschen gesehen. Gibt's nicht mehr. Sie ziehen alle und sie laufen alle mit Säulen im Nacken durch die Gegend. Die Last auf den Schultern ist zu schwer. Und sie ist nicht deswegen zu schwer, weil die Leute ihr Leben nicht bewältigen könnten. Sie ist deswegen zu schwer, weil die Umverteiler der Welt, die Gutenden, die Gerechten in den Parteien, die Leute, die ständig wissen, was wir mit unserem Geld nicht anfangen sollen, weil sie es besser wissen, was mit unserem Geld anzufangen ist, weil diese Menschen, die ich für den moralischen Abschaum des Universums halte, weil die den Leuten ständig neue Lasten auf die Schultern legen und sich dann wundern, dass die anfangen zu nörgeln. Ja, ich finde, und übrigens dann auch noch das eigene Versagen, das eigene Vollversagen, Herr Bundeskanzler, und Sie sind ein Versager. Sie, Herr Bundeskanzler, sind ein Versager. Und dieses eigene Vollversagen dann auch noch mit Weinerlichkeit zu garnieren, ja, das ist wie auf den Teller kotzen. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Sie noch morgens in den Spiegel gucken können, bei all Ihren Lügen, bei Ihrem Betrug und bei Ihrem ganzen, ich weiß nicht was, bei Ihrem ganzen Auftreten. Und dass Sie nicht glaubwürdig sind, Herr Bundeskanzler, nach all Ihren Betrügereien und dass Sie tatsächlich noch die Chuspa haben, also Chuspa, nur, also Chuspa ist ein jiddisches Wort, ne? Chuspa, wenn Sie im jüdischen Humorlexikon, es gibt tatsächlich ein jüdisches Humorlexikon, wenn Sie da nachlesen, Chuspa wird definiert im jüdischen Humorlexikon als der Mörder seiner Eltern, der vor Gericht um Gnade bittet, weil er doch gerade vollweise geworden ist. Das ist Chuspa. Also das nur mal am Rande erklärt. Also dass Sie die Chuspa haben, ja, nach der Lügenorgie, mit der Sie das Volk überschüttet haben, im Fall Spahn jetzt was zu erzählen, dass Glaubwürdigkeit das höchste Gut in der Politik sei. Das übrigens, das sollte die neue Definition von Chuspa im jüdischen Humorlexikon sein. Ja, also dass natürlich, dass der Spahn eine Schweinerei gemacht hat mit seinem Sklavenhandel, das ist ja offensichtlich. Ja, warum hat er nicht gleich draufgeschrieben, Sklavenhandel ist toll? Ja, aber dass sie hergehen und sich selbst noch zum Hüter der Glaubwürdigkeit in der Politik stilisiert haben, das finde ich übrigens nur ganz am Rande bemerkt, spektakulär. Ja, damit wäre ich fertig für heute mit Ihnen.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de